mache mir auch noch einen Schuss Hollandaise in meinen Kaffee und dann geht's hier ab. Leute.
Einfach ein Espresso Sauce Hollandaise Macchiato mache ich mir jetzt. Das gibt's auch bald bei Starbucks. Weißt du, Starbucks hat doch auch immer im Herbst immer die Pumpkin und die ganzen Kürbis-Specials. Und wenn Starbucks sagen würde, wir gehen jetzt im Frühjahr, the German season, gehen wir auf Spargel, da gehen wir auf Sauce Hollandaise. Da wäre ich sofort dabei. Ich würde alles kaufen.
Jeden. Leute. 1A, 1A, 1A.
Hallöchen, liebe Bevengers.
Da sind wir wieder.
Findest du meine Stimme creepy oder sexy?
Das klingt auf Beides. Jeden Fall nach so einem Truckerfahrer, der so ein bisschen aufgegeben hat.
Gleich erstmal schön ein bisschen Mett in die Thermoskanne gefüllt und einen guten Abend gemacht. Schöne Truckerpussy mir gebaut. Euer Hermann.
Ein Cognac am Start.
Pimmelwitz nach 20 Sekunden. That's the spirit.
Unsere Sprünki ist ein bisschen krank. Und was ich lustig finde, ist, wenn du krank bist, dann sind deine Muster noch aktiver, habe ich das Gefühl.
Ja, weil die ganzen Verdrängungen, also da alles andere ist dann ausgeschaltet. Man fährt ja dann in so einen Überlebensmodus und deswegen auch alles, was mir sonst ein soziales Miteinander mit anderen Leuten ermöglicht und ein halbwegs normales Verhalten, also irgendwelche Konventionen oder wie Sigmund Freud sagen würde, das sogenannte Über-Ich, dann geht alles in Shutdown. Das findet dann alles gar nicht mehr statt. Und deshalb ist es dann einfach noch intuitiver, wie ich mich verhalte.
Ja, man nennt das auch den dorsalen Vagus, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal dazu so ein Fachgedöne gelesen.
Was? Ein Hallus Vagus ist ein Überbein am Fuß.
Der dorsale Vagus. Der Vagusnerv ist ja der Nerv sozusagen, der dich in einen ruhigen Zustand versetzt.
Ah.
Und der Shutdown ist sozusagen, wenn dieser Vagusnerv nicht aktiviert ist.
Wo ist der Nerv denn? Wo sitzt der?
Der Vagusnerv, das ist. Das ist ein sehr langer Nerv, der erstreckt sich über eine sehr lange Strecke. Wie genau, weiß ich nicht. Das habe ich mir irgendwann mal von meinem Osteopathen erklären lassen. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass gerade auch Menschen, die Traumata haben oder jetzt auch mal unabhängig von irgendwelchen Traumata, der Vagusnerv, wenn du den aktiviert kriegst, da hast du auf jeden Fall ein schöneres Leben. So viel kann man mal spoilern.
Ja, also der ist okay, der ist überall.
Genau. Das
wie man
auch
König der Löwen sagen würde, er lebt in dir.
Hey, ja, Adamabella. Er lebt in mir. Hey, ja, Adamabella. In Mond und Stern. Ja. Das, wer schon mal bei einer Live-Show war von euch,
es wird
der
zu
König
viel
der Löwen. Der König der Löwen ist auf jeden Fall hier auch im Zirkel des Wahnsinns ein fester Bestandteil als Geschichte aus dem Leben der Sandra Sprünken. Aber das ist etwas, was wir nie offiziell im Podcast erzählen. Dazu müsst ihr mal in eine Live-Show kommen. Zum Beispiel nach Gelsenkirchen. Da spielen wir nämlich im November Freunde der Volksmusik.
Ja, das dürfen wir jetzt official machen. Jetzt ist
ja,
endlich
jetzt dürfen wir es endlich sagen. Wir spielen mal wieder in der Kaue. Da waren wir tatsächlich auch im November im November 22 waren wir da schon. Jetzt sind wir im November 24 wieder da. Und das war auf jeden Fall auch ein Mega-Abend.
Ja.
Und da haben wir gedacht, das müssen wir wiederholen. Das weiß ich noch. Das war der Live-Auftritt, das war nämlich am 11.11., kann ich mich erinnern.
Mhm, ja, das kann sein.
Und da haben wir uns verkleidet. Nach der Pause sind wir verkleidet wieder auf die Bühne gekommen.
Luisa ist als ESO-Eule gekommen, in einem Eulenkostüm, also als Esoterik-Eule verkleidet. Und ich bin in meinem Herr-der-Ringe-Cosplay gekommen. Das war sicherlich auch ein noch merkwürdigeres Bild als alles, was wir sonst so darbieten. Genau, aber wir sind am 23. November in Gelsenkirchen in der Kaue mit 1AB-Ware. Wir packen euch den Link, damit ihr die Tickets direkt findet, hier in die Shownotes, also in die Folgenbeschreibung. Klickt die an, dann findet ihr das. Oder ihr googelt einfach 1AB Ware Gelsenkirchen, das sollte auch reichen. Dann habt ihr das da alles auf einen Blick und dann klickt ihr euch dahin und dann kommt ihr wild vorbei und dann geht's ab. Da wird der Vagusnerv nicht nur stimuliert, er wird rausgerissen.
Ciao, Vagusnerv. Wir verabschieden uns vom Vagusnerv. Ja, Leute, hören's. Folge 147 mittlerweile. Mein Gott, wie lange wir diesen Spaß hier schon machen. Wir befinden uns im Frühling. Mhm. Es ist Frühling in Deutschland. Es ist Spargelzeit. Oh. Die Badezimmer stinken wieder bestialisch.
Ich wollte gerade sagen, alle wichtigen Sachen aufgezählt. Es waren schon 25 Grad. Wie krank ist das? Hier waren doch vor ein paar Tagen, / Wochen, waren wir hier für über 20 Grad. Ich war da gerade in London, ich habe es nicht mitgekriegt, aber da, hier war doch richtig warm schon. Ja, Spargelzeit, mega. Bist du eigentlich Spargelesserin?
Boah, ja, ich liebe Spargel. Ich liebe Spargel. Ich könnte es wirklich jeden Tag essen, aber ich würde auch mal sagen, ich bin auch eine von denen, die Spargel liebt, mhm, weil man dazu einfach einen Freifahrtschein hat, unfassbar viel Soße Hollandaise drauf, richtig, zu kloppen und mitzuessen. Sind wir ehrlich?
Ja.
Grüße gehen raus. Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, willst du ein Schnitzel essen oder lieber nur Spargel, dann würde ich das Schnitzel essen.
Oder aber lieber einfach eine Masse Sauce Hollandaise. Dann auch gern das, um unseren lieben Kollegen und einen wirklich meiner absoluten Lieblingscomedians, Thomas Schmidt, zu zitieren. Nicht Tommy Schmidt, der Podcaster. Thomas Schmidt. Guter Typ, Schmidt mit DT in diesem Fall. Der hat auch so ein Bit und da sagt er auch, Sauce Hollandaise mit Abstand mein Lieblingsgetränk. Und da muss ich wirklich sagen, das ist meine Lebensphilosophie, die fühle ich sehr stark.
Du, ich auch. Also für mich ist auch nicht Spargelzeit, für mich ist Sauce Hollandaise Zeit. Sieht's aus?
Es gibt nichts, was Sauce Hollandaise nicht besser macht. Da kannst du, stell mir irgendwas hin, auch weil hier ekelhafte Essenskombis, also jedes herzhafte Essen wird besser mit Sauce Hollandaise. Du kannst es über alles drüber machen. Besonders gut kannst du Sauce Hollandaise über Sauce Hollandaise machen. Das ist... Jamie Oliver stirbt gerade irgendwo oder Gordon Ramsay ist jetzt schon der Kopf geplatzt. Ist mir aber egal.
Vor allem der Witz ist, ich will dann auch bitte immer die Sauce Hollandaise, die fertig aus der Verpackung ist. Wenn mir dann mein Kochonkel kommt und sagt, er macht selber die Sauce Hollandaise, da bin ich schon wieder fast ein bisschen enttäuscht. Ich meine, er macht das mega gut, aber es ist ja nochmal ein Unterschied zu dieser selbstgemachten Sauce Hollandaise oder dieser Ekel-Hollandaise aus der Verpackung. Aber irgendwie ist es genau diese Art von Perversgeschmack, die man ja will.
Ich wollte gerade sagen, geh mir weg mit so einer cremig, so einer luftig aufgeschlagenen Sauce Hollandaise, wo dann einer noch dazu sagt, die ist nicht so, die liegt nicht so schwer im Magen. Doch, ich will das. Ich will die blaue Tüten Hollandaise, ihr wisst von wem. Und es gibt davon auch eine Light-Version. Das ist auch Abfall. Es muss, wie viel Prozent Fett hat eigentlich Sauce Hollandaise? 100.
Ich will das nicht wissen. Ich glaube, danach kriegst du auf jeden Fall, also nach der Spargelzeit haben wir alle eine Fettleber, glaube ich. Also
natürlich, ich sehe es auch hier, wenn du Sauce Hollandaise googelst, kommt direkt als erstes Thermomix-Rezept. Aber ich lese jetzt mal, ich gehe jetzt auf Wikipedia, ich knall jetzt mal hier die Hollandaise-Facts raus. Ich finde überhaupt, warum gibt es solche komischen Religionen wie die Mormonen, die Scientologen, warum gibt es keine Hollandaiser? Das wäre meine Religion, das wäre episch.
Das sind wir. Und die haben ihre Hochzeit auch nicht irgendwie, bei denen ist nicht die Hochzeit Weihnachten, sondern die haben die Hochzeit in der Spargelzeit natürlich. Bei uns ist praktisch,
natürlich,
bei uns Hollandaisern ist jetzt gerade praktisch Weihnachten.
Die Auferstehung des Spargels wird bei uns gefeiert. Und ganz ehrlich, ich bin auch nur keine Christin, weil Jesus beim Abendmahl aus dem Wasser Wein und nicht Hollandaise gemacht hat. Das
ja,
ist nämlich, ja, das ist unser Heiligtum bei uns, ist das unser Main Man, wie heißt das denn? Unser Vortänzer, ich glaube, das sind die offiziellen Bezeichnungen für Jesus, Vortänzer und unser Main Man, dass der aus Wasser tatsächlich Hollandaise gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Der heilige Sankt Hollandius. Wer kennt ihn nicht?
Ja, oh,
unser
toll.
Anführer.
Und Schutzpatron. Der Schutzpatron der Darmflora. Der heilige Sankt Hollandaisius. Toll. Also pass auf, hier steht Sauce Hollandaise Französisch ist das Wort natürlich, ist eine helle aufgeschlagene Buttersoße, was ungefähr schon beantwortet, wie viel Fett es denn hat. Sie wird traditionell mit Spargel gereicht. Sie basiert auf einer Öl-in-Wasser-Emulsion, aber sehr, sehr viel Öl in sehr wenig Wasser, die durch langsames und tropfenweises Einrühren von Fett in Eigelb entsteht. So. Eigelb, geklärte Butter, Salz und Pfeffer. Und das ist, wie das deutsche Reinheitsgebot beim Bierbrauen, ist das ein klassisches Escoffier-Rezept. So. Nee, das wird hier schaumig geschlagen, das gar nicht. Für die Zubereitung werden Kupfertöpfe verwendet. Siehst du, das ist nämlich was Edles.
Ja, das steht auch in unserer Bibel. Dass das nur in Kupfertöpfen gemacht werden darf.
Hier steht auch ein extra Absatz bei Wikipedia, unechte Hollandaise-Soße. Wahrscheinlich die wir so feiern, ist die unechte. Könnte ich mir jetzt schon vorstellen.
Ja, würde mich auch nicht wundern, ehrlich gesagt.
Aber das ist uns egal. Man muss sich auch mal gönnen.
Ist so. Ist
willkommen
so.
Bei uns in der neuen Region. Ave Spargelria.
Der heilige Sankt Hollandaisius stehe uns bei. Mensch, wirklich? Leute. Ja, wir sind angekommen im Frühling. Wir hatten beide schon Geburtstag dieses Jahr. Ich bin tatsächlich am Tag unserer Aufnahme frisch gebackene 33. Gestern, also sagt euch jetzt nicht viel, aber gestern im Sinne von der Tag, bevor wir jetzt hier aufnehmen, hatte ich Geburtstag.
Absolut.
Es gab leider keine Sankt Hollandaisius-Soße.
Mein Gott,
warum eigentlich nicht?
Ich hätte dir eine Torte gebacken aus Hollandaise. Gibt's das vielleicht? Wenn jemand ein Hollandaisen-Tortenrezept hat, dann bin ich doch beim Backen dabei.
Weißt du, was ich hätte machen sollen? Oh Gott, warum bin ich darauf nicht gekommen? Ich hätte so einen Hollandaise-Brunnen machen sollen. Weißt du, so was?
Oh mein Gott!
Was eigentlich als Schokobrunnen gibt, aber mit Hollandaise. Ja. Und dann halten alle so ihren Spargel da rein. Schokofrüchte-Buffet.
Oh, wie geil das wäre.
Oh mein Gott, bitte, das machen wir mal als Wochenaufgabe. Da besuchen wir uns mal und dann machen wir einfach einen Hollandaise-Brunnen und halten da mit so einem Schaschlikspieß alles rein, was uns vor die Flinte kommt. Ach, das wird eine ganz tolle Sache.
Oh mein Gott, das gibt es noch nicht. Das ist das deutscheste, neueste Kultgericht. Da sehe ich bald in Berlin irgendwo im Prenzlberg so Kultrestaurants. Ich gebe mal ein Soße Hollandaise-Brunnen. Ich bin mir sicher, da ist noch niemand drauf gekommen.
Ja, Leute,
doch,
ich bin jetzt...
Doch, es gibt auf YouTube schon der Soße Hollandaise-Brunnen, eine Liebeserklärung für dieses wundervolle Gericht. Warte, auf TikTok.
Boah,
oh mein
nee.
Gott, das ist...
Zeig es, halt ich es bin, in die Kamera. Wir sind per Skype verbunden heute, Sprünki und ich. Ich sitze in Berlin, Sprünki. Boah, leck. Dann hält der da einen Knödel rein, ne?
Und die halten da die Kartoffeln rein. Das für mich Life Goals. Wer das noch nicht gemacht hat, hat noch nicht gelebt.
Ist so. Oh, Sprünki, ich mein's ernst. Das ist für mich ein Life Goal für diesen Frühling.
10 von 10.
10 von 10, das wünsche ich mir einfach zum Geburtstag von dir, dass wir uns zum Hollandaise-Brunnen-Essen treffen.
Boah, das mache ich für dich möglich. Und da werde ich, wie gesagt, hier auch alles noch für den Gottesdienst fertig machen. Und das wird so schön werden. Oh, wie gut ist das bitte? Ein ganzer Brunnen voller Hollandaise.
Ach Gott.
Wer die Geschichte von Luisa kennt, dass sie so gerne Öl, also sich mit den, irgendwann hast du da bei dem Vergleich, dass man sich auch mit Öl überkippen soll. Das ist schon ein bisschen länger her, aber seitdem haben Luisa immer alle zu den Live-Shows Öl mitgebracht. Und ich hoffe, dass es jetzt, wir hatten da mal eine Phase, wo ihr Süßmäuse uns immer Fanta Limon Zero mitgebracht hat. Mir wäre jetzt schon lieb, einfach für, damit ich auch auf der Bühne was zu trinken habe, einfach eine stämmige Dose, stabile Tütendosis Hollandaise. Ich würde die auch so trinken.
Bah!
Doch. Das ist das neue Aperol-Trendgetränk für mich. Geht mir weg mit eurem Aperol. Ich hätte gerne eine Hollandaise-Schorle. Einfach.
Ich bin nicht eine Aperolikerin, ich bin eine Hollandaisierin.
Absolut.
Oh Gott. Oh Leute, ihr merkt schon, wir gehen hier richtig auf in dem Thema.
Ich kann jetzt auch an nichts anderes mehr denken, bin ich ehrlich. Dabei ist das gar nicht unsere Wochenaufgabe.
Nee,
das ist nur unsere Passion.
Ja, unsere Wochenaufgabe war auch schon letzte Woche, da haben wir auch schon über Lach-Yoga gesprochen. Das ist eine Wochenaufgabe, die ihr bei der letzten Live-Show in Mülheim an der Ruhr gewotet habt. Mhm. Wenn ihr zu unseren Live-Shows kommt, dürft ihr ja als Publikum immer unsere neue Wochenaufgabe voten. Und ihr habt euch für Lach-Yoga entschieden. Wir haben das schon letzte Woche angefangen, haben es jetzt noch weitergemacht. Ich habe tatsächlich eine... wir haben nämlich letzte Woche schon rausgefunden, dass Körper, Geist, Seele nicht zwischen einem echten Lachen und einem simulierten Lachen unterscheiden kann und dass deswegen nachgewiesenermaßen, auch wenn man das Lachen sozusagen nur vorspielt oder so tut, als würde man lachen, trotzdem der positive Effekt sich fürs Gemüt einstellt, dass es einem einfach besser geht, wenn man das gemacht hat. Und ich habe jetzt mal eine Grinsetherapie probiert. Ich habe nämlich mal, ich habe vorträglich zum Geburtstag von meinem Freund einen Spa-Urlaub bekommen und ich habe mir tatsächlich mal vorgenommen, mir im Spa da einen wegzugrinsen. Ich sah, glaube ich, ein bisschen grenzdebil aus. Aber ich wollte mal gucken, was passiert, weil in der Woche vorher haben wir ja Lach-Yoga richtig auch mit Lauten gemacht, also ha 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 ha, ne? Also dass man es richtig hört. Und dann habe ich aber auch noch mal ein bisschen rumrecherchiert und gelesen, dass man eben auch mit reinem Grinsen auch die Stimmung heben kann. Und ich kann euch nur sagen, es funktioniert tatsächlich.
Also wenn man das lang genug durchzieht, bevor man verhaftet wird, hat man dann, da sitzt man mit guter Laune in der Arrestzelle oder was?
Ist so. Ich habe mir wirklich einen weggegrinst und ich habe bewusst auch versucht, die Leute anzugrinsen, freundlich zu gucken. Und das ist auch ganz cool, weil man einfach merkt, ja, es kommen auch freundliche Reaktionen natürlich zurück. Ne? Dieser alte ISO-Eulenspruch von wegen, was du in die Welt hinausschickst, das kommt zu dir zurück.
Absolut.
Ne? Wenn du jetzt, sag ich, meine Postfiliale gehst und sagst, na du alte Schachtbratze, gibst mir mal ein paar Briefmarken, dann musst du dich nicht wundern, wenn die sagt nein.
Einfach. Klar, wer kennt's nicht? Man kommt rein und schreit, ey Fotze, frankier mal. Und die Herzlichkeit, die dann zurückkommt, ist gigantisch.
Natürlich, gerne. Außer sie hat einen Kink. Wer weiß.
Weiß, ja, stimmt. Da muss man natürlich Glück haben. Da muss man in Berlin in eine Filiale gehen. Aber sonst nirgendwo. Ja, das stimmt. Also du hast die Erfahrung gemacht, wenn du viel lächelst, dann lächelt die Welt zurück.
Ja, wir hatten das Glück, muss man jetzt auch dazu sagen, für alle, die sich jetzt vorstellen, okay, die Schuld sitzt im Spa-Urlaub, da sind irgendwie noch 10 andere Leute mit in der Sauna und die grinst sich einen weg. Warum lebt die überhaupt noch? man muss dazu sagen, dass mein Freund, ohne dass er es gewusst hat, ein Hotel gebucht hat, was ein Golfhotel war. Das Hotel war angebunden an einen riesigen Golfplatz und alle Menschen, die da eben Urlaub gemacht haben, haben da ja auch Urlaub gemacht, weil sie Golfer sind. Das heißt, wir waren ja, glaube ich, die einzigen Menschen, die kein Golf gespielt haben. Das hatte aber den Vorteil, dass wir natürlich, wenn um 11 Uhr der Spa-Bereich aufgemacht hat, da waren wir da erstmal alleine bis nachmittags, weil eben die anderen Leute alle um den Golfplatz waren. Das heißt, ich konnte schön mein Grinsexperiment in privater Atmosphäre machen. Und hab nur meinen Freund verstört und nicht noch irgendwie die anderen Spa-Besucher, die da unterwegs waren. Ey, und da muss ich auch sagen, wenn einer von euch mal golft, ne, wenn ihr so leidenschaftliche Golfer seid, schreibt mir mal, weil ich habe da oft gestanden und dachte, ich kann einfach leider diese Leidenschaft für diesen Sport, kann man es Sport nennen? Ich denke ja immer so, das ist wie Schach.
Ja, doch. Ich kenne ja ganz, also von meinen Kumpels, ich meine, gut, das ist in England und Schottland und so ja auch alles noch viel populärer, ne? Da ist das ja noch mehr Volkssport und die haben natürlich wunderschöne Plätze. Ich kenne viele, die, und das sind ganz normale Jungs und nein, um direkt mit dem Klischee aufzuräumen, die ficken auch noch. Inklusive, weil der nächste Satz, den ich jetzt sage, da ist mir halt auch nochmal besonders wichtig zu sagen, mein Freund ist ja auch Golfer, also der golft ja auch, erst so seit 2 Jahren oder so, aber ich glaube, das ist voll was für Leute, weil das ist auch wirklich geil. Du bist in der Natur. Du bist draußen, Golfplätze sind immer toppes. Du bist an der frischen Luft, ist schon mal mega, wenn du viel drinnen arbeitest zum Beispiel, ne? Was mich abfuckt, warum ich keinen Golf spielen kann, es sind wirklich Millimeter-Dinge, die du beachten musst. Was skurril ist, weil beim Tanz ist es auch so, wenn du minimal schief stehst, fällst du vom Spitzenschuh und schlägst dir den Fuß um bis hinter den Kopf. Aber egal, mich stört das so, dass beim Golf dass du so präzise in Millimeter Ausrichtung von Schulter, Oberkörper zu Beinstreckung, bla bla bla, furchtbar. Das fuckt mich total ab. Und tatsächlich zum Zugucken ist es wahnsinnig langweilig, finde ich.
Ich finde auch.
Aber zum Machen ist, glaube ich, weil du musst total fokussiert sein. Ein bisschen ist es so, weißt du, wir haben doch mal als Wochenaufgabe Bogenschießen gemacht.
Ja, ja.
Und beim Bogenschießen ist es ja auch so, du bist total in dem Moment, weil du dich so krass konzentrierst auf, ne, auf Mini-Dinge in deinem Körper. Wie ist mein Ellenbogen auf der richtigen Höhe beim Bogenschießen? Ne? Ist der Bogen richtig? Ich visiere das Ziel an und so. Und ich glaube, diese extreme Konzentration auf so Feinheiten, die brauchst du beim Golf auch. Und ich weiß zum Beispiel, wenn man jemand ist, der tendenziell sehr viel so overthinking-mäßig am Start ist, der ganz viel nachdenkt und so, dann kann man sich, wenn man sich dann fokussieren muss auf was, entspannt einen das gleichzeitig total, weil man sich dann wirklich die anderen Sachen ausblenden kann. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Faszination vom Golf auch tatsächlich ist oder das, was einem ein geiles Gefühl gibt, zusammen mit diesem viel in der Natur sein und so. Du hast beim Golf, ist auch geil, beim Tennis oder beim Boxen kannst du nicht so viel mit der anderen Person reden, aber wenn du auf dem Golfkurs bist, kannst dich theoretisch, wenn du willst, austauschen oder du gehst die Runde allein oder bist allein auf der Driving Range, da musst du mit gar niemandem reden. Ich glaube, das findet mein Freund am besten da dran.
Ja, ich denke immer so, keine Ahnung, Golfen ist, ich meine, alle Menschen, die jetzt eine Leidenschaft für Golf haben, die werden sich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, halt die Klappe.
Mhm.
Aber ja, wahrscheinlich ist es eher dieser Aspekt, ja, wenn man zuguckt. Ne? Für mich ist Golfen so ein bisschen so wie Angeln oder so. Ich denke so, mir kommt das immer so langweilig vor. Aber ja,
zum Zugucken ist es wahnsinnig langweilig, finde ich auch. Was mir Spaß macht, ich fahre ja dann gerne mit den
Caddies.
Mit den Golf-Caddies, genau. Aber ich bin auch gut in meiner Caddy-Funktion. Also ich kann jetzt schon, ich weiß schon die ganzen Schläger und so. Ne? Ich weiß schon, was ein Sandwich ist und ich kann auch dann, wenn die Cards, kann ich auch dir den Parcours lesen und sowas. Also ich kann dann auch den Score und sowas eintragen. Also ein bisschen Ahnung habe ich jetzt vom Golf auch, würde ich mal sagen. Nur ich kann es selber, mir macht es überhaupt keinen Spaß. Gar nicht.
Das kann ich verstehen. Mir wäre das zu, obwohl mir zum Beispiel Bogenschießen totalen Spaß macht, könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, weil dein Vergleich war natürlich sehr richtig. Da kommt es auf ähnliche Dinge an. Also das natürlich so Mini-Aspekte, dass es ja eigentlich eine sehr detailreiche Arbeit ist. Ne? Also dass man halt so schießt oder so schlägt, dass es dann genauso ist, wie soll.
Mhm.
Aber ja, wobei lustigerweise so im Urlaub Minigolfen, das finde ich ja irgendwie wiederum geil. Das bockt mich.
Boah, wie oft ich schon beim Minigolf in einem Ausmaß ausgerastet bin.
Wieso wundert mich das nicht?
Natürlich. Das ist ein sehr stimmiges Bild. Komplett auch schon mit Schläger werfen und Schläger kaputt werfen und alles. Klar.
Wirklich?
Ja, das ist dafür gemacht, um einen in den Wahnsinn zu treiben, dieses Spiel.
Ich bin ein großer Minigolf-Fan. Ich finde das sehr witzig, ehrlich gesagt.
Ja, da sehe ich schon die Wochenaufgabe, aber ich habe danach wieder Platzverbot. Wir müssen einen Platz finden, auf den ich noch darf. Wirklich, das regt mich so, also Minigolf fuckt mich so ab. Ich weiß, ich war einmal mit, da haben wir für 1Live auch was gedreht, da war ich beim Schwarzlicht-Minigolf mit Felix Lobrecht unter anderem auch. Also die haben auch alle an Loch 2 schon gesagt, Sandra, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, dann wollen wir ohne dich weiterspielen, weil ich schon so in einem Rage-Modus war. Das war alles, nee, das war nichts für mich. Ich habe ja auch sogar mal, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt, meiner Mama ja mal, als ich kleiner war, beim Minigolf, weil ich musste, kennst du das, wenn man so eine Rampe anspielen muss und dann fliegt das hinten durch so eine Reuse und du musst dann halt richtig viel Schwung nehmen und Alter, ich habe so gut Schwung genommen und meine Mutter stand zu dicht hinter mir, dass ich der wirklich den Schläger einmal komplett durchs Gesicht, ne, und dann hat die aus der Lippe geblutet und so und dann sind wir schnell in dieses Haus da gerannt, wo dann so ein verpeilter Golf-Jürgen saß und dann haben wir so gesagt, meine Mutter weiß, sie blutet aus dem Gesicht und sagt so, hätten Sie vielleicht was Eis für mich? Und dann sagt der nur so, ja, wir haben Stracciatella, Vanille. Meine Mutter so, für mein Gesicht? Und da war auch schon beendet dann an Loch 4.
An Loch 4 war es vorbei.
Aber beim Minigolf konzentriert man sich auch sehr auf den Schlag. Also von daher.
Endstation Loch 4.
es klingt schwierig. Das könnte auch
bei X-Hamster, ja, ich weiß. Ich wusste ja selber nicht, dass ich ins Golfhotel fahre.
Unbewusst habe ich dann deinen Aufenthaltsort quasi schon thematisiert. Wie gut.
Aber was ich sagen muss, ist, wenn du beim Frühstücksbuffet warst und gesehen hast, wie die alle angezogen waren, die Leute, die golfen gehen, das sah auch aus wie FDP-Parteitag. Sag ich ehrlich, wie es ist, ne?
Ich sehe dich schon, wie du mit so einem Christian Lindner Fanshirt dann dahin gehst, damit du dazugehörst.
Wirklich, das war alles so, keine Ahnung, die neueste Tommy Hilfiger und Lacoste-Kollektion.
Boah. Mhm.
Und ich habe nur noch Poloshirts gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, dieses Hotel war ein großes Poloshirt in irgendeiner knalligen Farbe.
Das wäre geil, ein Golfhotel, was vom Architekten so entworfen ist, dass es aussieht wie ein Poloshirt, wäre ja wohl mal legendary. Also es wäre schon cool.
Wäre legendary, ja, das stimmt.
Wobei, ich muss sagen, es sind nicht alle Golfer scheiße, ne?
Nein, allein dein Freund ist ja schon nicht scheiße.
Nee, auch alle Profigolfer, weil ich weiß, es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Full Swing. Da gibt es jetzt auch die zweite Staffel und da porträtieren die Golfer. Und da gibt es zum Beispiel einen, ich liebe den, muss eigentlich ein Brite sein, der hat so eine richtige Trophy-Wife, so eine richtig kaputt operierte. So eigentlich deutsche Trash-TV-Styled. Also die sieht aus. Und er selber sammelt auch voll viele Sneaker und lebt in so einem richtigen Porno-Penthouse. Also der hat zum Beispiel, also ja, der ist so gar nicht FDPler-mäßig, weißt du? Der ist so richtig Rock'n'Roll.
Aber apropos Trophy-Wives, ne, da habe ich ja auch einige von gesehen in dem Hotel.
Mhm.
Und ich kann nur noch mal raten, Leute. Wenn ihr euch in jungen Jahren viel operieren lässt, das altert meistens nicht gut. Stark operierte Frauen, boah, wenn die älter werden, das sieht irgendwie ganz verboten aus. Keine Ahnung. Davon waren auf jeden Fall einige da.
Ja, ich denke mir leider auch immer, man wird ja wirklich immer gerne, es gibt ja auch Leute, die schaffen das, die sind dann so korrekt und die sagen, nee, es soll ja auch jeder machen, wie er will. Und klar, habe ich gar nichts gegen Eingriffe und dann sehe ich aber die Leute und denke mir, nee, es soll nicht jeder machen, wie er will, das ist einfach furchtbar. Ich würde wirklich gern so tolerant sein, aber man erschreckt sich ja auch manchmal, wenn man so Leute sieht, ne?
Ja, wenn die dann in die Jahre gekommen sind und haben sich vor 20 Jahren die Nase, die Lippen, die Brüste, das Gesicht, dann haben die doch Botox. Apropos Botox, ich habe das jetzt auch.
Ich musste das, weil ich im Golfhotel war.
Ich war im Golfhotel und das konnte ich nie anders. Das gab's da für Umme mit auf dem Zimmer. Gab's Botox-Spritzen, können Sie reinjagen. Ich habe jetzt was gelesen, weil ich habe ja so krass Probleme mit Kieferknirschen und ich dachte so, ey, wozu haben wir nicht so eine geile Community, wenn man da nicht einfach mal einmal blind in eine Runde fragt und sich mal eine Meinung einholt von Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben. Knirsche ja so krass mit dem Kiefer, also ich beiß ja nachts so und so eine Beißschiene hilft ja nur eigentlich, ist ja eigentlich nur dafür da, dass du dir die Zähne nicht kaputt machst, aber das hindert dich ja nicht daran, dass du beißt.
Aber so. Hast du eine Beißschiene?
Ja, ja.
Weil ich habe auch eine, mich nervt die wahnsinnig. Und plus, die sind halt alle 6 Wochen ist sie durch.
Kaputt
gebissen.
Also ich
knirsch die komplett ab, ja. Ich krieg die Stände, naja, alle 6 Wochen ist übertrieben, aber 3 bis 4 Monate dann brauche ich immer eine neue.
Ja.
Mich nerven die auch, okay. Und da kann man sich Botox...
Genau, und ich habe jetzt tatsächlich von einem Freund von mir, der ist Zahnarzt und der hat mir jetzt den Tipp gegeben, dass ich mir, also dass du dir in die Kiefergelenke, also in die Kaumuskulatur halt minimal Botox spritzt. Das machen richtig viele tatsächlich und das ist wohl das Einzige ist, was wirklich hilft. Weil klar, es lähmt ja die Muskulatur, das heißt, du kannst nicht mehr beißen. So, aber musst du natürlich minimal machen.
Jetzt habe ich mich sagen, aber, Henker, der Kiefer, der ganze Zeit.
Nee, wenn das. Ja, das Problem ist, ich habe mich jetzt halt.
Ist ein Podcast, kann keiner sehen, was ich gemacht habe.
Besser ist es, ich sag's ganz ehrlich.
Nee, aber also, da, und der ist dann sozusagen funktionseingeschränkt, der Kiefermuskel, und dann.
Genau, aber halt natürlich nur so minimal, dass du eben irgendwie nicht mehr beißt.
Okay.
Sandra versucht gerade am eigenen Leib irgendwie das zu simulieren, dass sie sich vielleicht vorstellen kann, wie das ist. Und es sieht sehr lustig aus, ihr solltet das sehen.
Na, ich versuche gerade irgendwo mal zu drücken, ob das dann... Okay, Und was ist mit so regelmäßigen Massagen? Weil das kenne ich und das ist ganz eine ganz besondere Beziehung, die da zu dem massierenden Physiotherapeuten aufgebaut wird. Die massieren dann so die Innenseiten, ne? Und auch hinten die Kiefermuskulatur. Also die massieren die locker, so wie wenn man im Rücken Verspannungen hat. Der muss dann natürlich mit so Handschuhen im Mund dir da rumporkseln.
Ja, das habe ich auch schon alles gemacht. Also ich hatte auch schon oft Physio-Rezepte und so. Das Problem ist ja, dass es dadurch nicht wirklich weggeht. Das ist natürlich eine Unterstützung und das macht es erstmal ein bisschen besser. Aber du kannst jetzt ja auch nicht dein Leben lang jede Woche zweimal zum Physiotherapeuten gehen und den Kiefer massieren lassen. Ne? Also das ist ja nur etwas genauso wie... Wenn du Rückenverspannungen hast, das ist ja etwas, was nur kurz erstmal hilft.
Mhm.
So.
Ja, verstehe.
Jetzt habe ich aber mich ein bisschen rumrecherchiert und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, dann wurde da zu viel reingejagt und dann konnten sie nicht mehr lachen. Was natürlich jetzt in meinem Fall, mit meinem Beruf ein bisschen beschissen wäre.
Das
war's mit Lach-Yoga.
Das ist jedes Leben scheiße, wenn man einfach nur.
Ja, auch vorbei mit Lach-Yoga dann, Sandra. Kannst auch kein Lach-Yoga mehr machen.
Aber wer macht das? Macht das dann ein Zahnarzt?
Ja, ein Zahnarzt kann das machen. Also ein Gesichtschirurg vor allem auch.
Oh, okay.
Da gehst du dann zum Gesichtschirurg. Bevor ich das machen lasse...
Aber was
dachte,
ist denn Gesichtschirurg? Also Mund- und Kieferchirurgie gibt's. Meinst du die? Oder meinst du einfach, also kannst du da auch zu einer Beauty-Klinik gehen? Und die machen das? Nee, das ist ja ein medizinischer Eingriff, das ist doch kein ästhetischer.
Nee, stimmt, Mund- und Kieferchirurgie. Ich glaube, du hast recht, ja. Na, wieso? Es ist ein medizinischer Eingriff, aber trotzdem wird ja mit Botox hantiert. Da musst du dich ja mit auskennen. Und Schönheits-Beauty-Kliniken, die kennen sich ja damit aus. Sehr gut sogar.
Ja, ich wusste nur nicht, ob die sich quasi auch auskennen mit nicht ästhetischen Eingriffen, sondern dann eben... funktionalen Einsatz von Botox. Ich weiß, es gibt ja auch, das sagen manche, bitte Leute, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, aber dass man, wenn man ständig so die Augenbrauen zusammen macht, so diese Denkerfalte, ne, wenn man ständig in diesem Mindset ist, wenn man da Botox reinmacht, dass das sogar rückwirkend wiederum Auswirkungen auf die Stimmung hat. Das würde ich auch erstmal in Frage stellen, aber wer macht das dann auch, ist halt die Frage, ne?
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil wenn das wirklich dazu beiträgt, dass du nicht mehr so beißt und dadurch auch besser pennen kannst und ausgeschlafener bist am nächsten Tag, dann ist es ja irgendwie eine sinnvolle Sache. Aber wozu haben wir hier eine großartige Community?
Bitte.
An der Stelle schreibt uns gerne mal, beziehungsweise mir, Luisa-Charlotte-Schulz bei Instagram oder an unsere Mailadresse mail@1abware.de.
Mhm.
Ich freue mich über jeden Tipp. Weil, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die erste Botox-Behandlung, die ich mache, ist, damit ich nicht mehr wie so ein Terrier nachts im Bett liege. Ja, weil auch eine Beißschiene wirklich, ne? Also es gibt wenig unerotischere Sachen. Also.
Ich sag mal so, eine Beißschiene tut weniger weh als Zähne. Es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist immer, ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer? Ist eine Beißschiene hinderlich? Ist es eine Hilfe bei einigen Praktiken?
Hm? Aber jetzt mal unter uns. Ja?
Ja, natürlich nervt die Schiene. Mich nervt die auch.
Da liegst du im Bett, hast die Beißschiene drin. Also dann ist auf jeden Fall klar, heute läuft nichts mehr.
Doch, ich habe das nämlich mal auf der Comedy-Bühne gesagt. Die magische Grenze ist 5 Jahre. Wenn man 5 Jahre zusammen ist, dann nimmt man die auch einfach dann gar nicht mehr raus. Bevor man, auch wenn man noch was startet, mal. Dann lässt man die einfach drin. Daran erkennst du, jetzt ist mir wirklich alles egal geworden. Jetzt ist es mir wirklich wurscht.
Ab wann bist du in der Langzeitbeziehung ganz einfach, wenn du auch mit Beißschiene knatterst? Dann weißt du Bescheid, okay, da sind wir jetzt angekommen.
Und hier kommt jetzt mein Lieblingsding über Typen. Das muss ich wirklich mal sagen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinem Älterwerden-Prozess. Denen ist es scheißegal. Die ist wirklich egal. Genauso wie, dass die Beine perfekt rasiert sind, ist jetzt meine Erfahrung, vielleicht habe ich auch nur die falschen Männer gedatet.
Nee, du,
das ist denen alles total egal. Wir machen uns selber den Stress als Ladies. Wir denken, boah, das wäre mega wichtig, dass jetzt die Beine ganz frisch rasiert sind. Oder dass jetzt eine Beißschiene, dann geht auf jeden Fall nichts. Ich habe noch keinen Typ, der dann gesagt hat, nee, das finde ich wirklich unsexy. Das ist in meiner Erfahrung immer relativ Wurst. Genauso wie wenn Frauen sich immer so mega viel Mühe machen mit ihrer sexy Lingerie. Da, also mit hier Spitzenunterwäsche und so. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht habe ich da eine falsche Erhebung und meine Erhebung findet auch nur mit einer sehr, 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 sehr verschwindend geringen Anzahl an Männern statt, aber die meisten Männer, die ich kenne, sagen, ja, das sieht voll schön aus da hinten in der Ecke vom Zimmer, werf das da hin. Zieh das aus. Boah, ich brauche das nicht. Wirklich. Das ist so, man macht sich selber immer so einen Stress.
Ja, sowieso. Frauen machen sich in der Tendenz ja mit ihrem ganzen Aussehen und so. Ich meine, was, jetzt mal ohne Witz. Wenn ich da wieder irgendwo, wenn man irgendwie beim Lasern sitzt, beim Waxing sitzt, bei keine Ahnung was. Meine Fresse, das kostet einfach aber auch viel Zeit und Geld. Ist wirklich auch anstrengend.
Naja, ich finde halt, wenn man sagt, ich mache das für mich, weil ich fühle mich einfach besser, sexier, wenn ich Spitzenunterwäsche anhabe oder die Beine rasiert. Für mein Selbstgefühl ist das mir wichtig, dann ist ja alles cool. Aber man sollte auch wissen, dass man für die anderen nicht so macht. Das ist auch ganz spannend, weil das ist eigentlich eine ganz geile Überleitung, weil ich habe neulich, ich screenshotte ja voll oft, wenn ich irgendwas spannend finde. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst, Call Her Daddy.
Nee.
Ist ein englischer, sehr erfolgreicher Podcast. Und ich weiß gar nicht, wer zu Gast war. Ich glaube, Drew Barrymore oder sowas. Die ja übrigens sehr cool ist, finde ich. Die hat die einfach nur gefragt und ich fand die Frage spannend, deswegen habe ich es mir gescreenshottet, weil ich dachte, da muss man auch mal drüber nachdenken. Wann fühlst du dich am selbstbewusstesten? Also, when are you your most confident?
Das ist eine gute Frage.
Ich fand die Frage auch mega gut. Meine war gar nicht oder wenn ich einen Endgegner in einem Videospiel besiege, aber es gibt. Aber ich fand die Frage gut. Und in der gleichen Folge war auch die Frage, wann bist du wirklich präsent im Moment, ohne zu planen, zurückzudenken und so. Das konnte ich leichter beantworten. Das ist bei mir nämlich, wenn ich tanze, wenn ich auf der Bühne stehe und beim Sex. Das sind die drei Situationen, wo ich wirklich im Moment bin und nicht ständig schon irgendwas denke. Wann fühlt man sich besonders selbstbewusst? Ich finde das voll die schwierige Frage, aber ich finde die voll wichtig für einen selber zu beantworten, ne? Also egal, ob jetzt Frau oder Mann.
Ich finde es lustig, ich weiß wann, und das ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen sad, auf jeden Fall, wenn ich Rollen spiele, ne? Aber dann bin ich ja auch nicht ich, dann bin ich ja auch jemand anders.
Doch. Ja, du spielst jemand anders, aber du bist du, natürlich.
Ja, aber da zum Beispiel, das ist wie für mich, eine Rolle zu spielen ist für mich wie, als hätte ich so einen Schutzmantel an.
Ah, oh, guck mal, wie spannend.
Wo ich wie so einen Freifahrtschein habe, und das macht mich super selbstbewusst. Weil ich dann immer so, ich kann dann ja Verantwortung abgeben, weil ich mir so denke, ja, das macht ja jetzt gerade jemand anders.
Mhm.
Also, ja.
Mhm.
Und im Moment, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich ja richtig große Probleme, ne?
Ja,
im Moment
ich erinnere mich auch.
Fällt mir mega schwer.
Im Moment sein kriege ich halt nur in diesen drei Situationen hin, aber Selbstbewusstsein kriege ich, ich habe lange überlegt, wann ich mich wirklich selbstbewusst fühle, also im Sinne von yeah. Ich bin auf nichts gekommen.
Echt?
Wirklich nicht.
Auch nicht, wenn du auf der Bühne stehst? Weil ich glaube, im Moment sein und sich selbstbewusst fühlen ist, ich würde mal behaupten, weil im Moment, das ist wirklich auch, wenn ich spiele, wenn ich Rollen spiele, ne, bin ich auch sehr im Moment. Ich glaube, im Moment sein und sich selbstbewusst fühlen, das ist auch ein bisschen miteinander verwandt.
Vielleicht. Ja, ich doch auf der Bühne vielleicht ein bisschen. Ich glaube, wenn ich was gemacht habe, was cool ist, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, kennst du, das ist ein gutes Gefühl, wenn der Packschrank endlich aufgebaut ist. Dann bist du so, yes. Wenn man was erschaffen hat, gebaut hat oder so, da werden jetzt sicherlich, ich weiß, wir haben ja auch viele Handwerker und so unter unseren Hörern und Handwerkerinnen, wenn man so was fertiggestellt hat, was dann so da ist und was du dir anguckst, dann denkst du so, yes, ich hab das gemacht, geil. Jetzt fühle ich mich gut damit so. Vielleicht, was ich auch sagen muss, nach dem Sport ist auch noch, fühle ich mich auch noch sehr selbstbewusst. Nicht, weil ich mich dann angucke und denke, wow, was für ein Körper. Im Gegenteil. Ich denke so, du hast Sport gemacht, das hat gar nichts gebracht. Aber dieses Gefühl, was einem Sport gibt, ist schon so, dass man danach, finde ich, denkt so, also irgendwas ändert sich in der Selbstwahrnehmung, dass man sich dann besser fühlt, selbstbewusster fühlt, so wäre jetzt mein Ding.
Voll,
noch.
Vor allem, wenn man so Sport gemacht hat, dass man dann so richtig fettig ist danach, ne?
Mhm.
Also danach liegt man da erstmal und denkt sich so, boah, ich kann nicht mehr. Hilfe. Aber wenn man dann wieder so halbwegs stehen kann und losläuft, dann denkt man sich so, geil. Einfach geil.
Wenn man klarkommt wieder, ne?
Wenn man wieder klarkommt. Das ist, ich finde ja auch, Sport hilft so sehr, dass man irgendwie überhaupt klarkommt im Leben. Und trotzdem,
leider ja.
Und trotzdem ist es so schwer, so oft sich dazu zu überwinden, ne? Das ist ja eigentlich völlig paradox.
Ich habe das zum Glück nicht, aber ich weiß, dass das wahnsinnig viele, so dieser innere Schweinehund, und wie überwinde ich den, und dann also, fängt man was an, dann hört man wieder auf, obwohl man merkt, es tut mir gut. Also das kenne ich ja auch, das ist bei mir mit gesunder Ernährung. Man merkt, das tut mir gut, das wäre sinnvoll, das so weiterzumachen. Oh, schade, jetzt war ich, upsala, jetzt ist der Kentucky Fried Chicken Eimer schon wieder leer. So, das kenne ich auch, dass einem das so wegbricht, obwohl man merkt, es ist gut. Trotzdem klappt es nicht, so einfach scheiße.
Ja, ich weiß zum Beispiel, wenn ich wirklich ausgeglichen sein will, muss ich 4-mal die Woche wirklich Sport machen. Das heißt, wirklich richtig schwitzen. So, also am besten 2-mal Kraftsport, 2-mal Ausdauer. Und dann am besten noch irgendwie 1-mal in eine Yoga-Klasse, um irgendwie nicht einzurosten. So, also eigentlich brauche ich 5 Trainingseinheiten, damit ich ausgeglichen bin und es mir gut geht. 2 kriege ich locker die Woche hin, mich selber zu motivieren. Meistens auch 3, aber 5 nicht. 5 schaffe ich nicht, mich selbst zu motivieren. Das ist deswegen, also was ich mal überlegt habe, ist tatsächlich, das ist ja sowieso, aber ich bin ja auch wirklich so ein Teammensch. Ich funktioniere so viel besser in einem Team. Sobald ich mich mit jemandem verabrede und sage, komm, wir verabreden uns zum Sport, weil ich auf gar keinen Fall will, dass diese Person nachher da alleine steht, da ist mein Gefühl von, ich will zuverlässig sein, zu groß. Und dann mache ich das auch auf jeden Fall.
Aber lustig, ne, dass du, ich habe das genau das Gleiche, du hast ein viel schlechteres Gewissen, andere zu enttäuschen und hängen zu lassen, als dich selber.
Ja.
Ist bei mir auch so. Ich muss mich auch so austricksen über so Krücken.
Ist so. Ist so. Das wäre auch, also wirklich, ich würde in jedem Fall auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Geld übrig hätte oder sowas, auf jeden Fall auch irgendwie in so Kleingruppensport machen, einen Trainer haben, Trainerin haben, weil das hilft natürlich dabei, das dann auch wirklich zu machen. Ne? Aber ist halt leider sauteuer, können sich nicht viele Leute, können sich nicht so schnell leisten. Nee. Aber ja, weil es kostet ja auch Kraft, sich halt selbst immer zu motivieren. Ich bewundere ja Leute, die irgendwie, die da gar nicht drüber nachdenken, die diese innere Diskussion mit sich gar nicht führen, sondern einfach aufstehen und machen.
Bei mir ist es ja zum Glück ein bisschen so. Jetzt muss man aber ja auch sagen, dass mir das nicht zugefallen ist, sondern dass das ist, weil ich wirklich, ich glaube, seit ich 11 bin oder so, immer Sport gemacht habe und eigentlich auch zumindest bis, also leistungsmäßig, ne? Ich habe erst leistungsmäßig Badminton gespielt, dann habe ich quasi leistungsmäßig dann, ne, in der Ausbildung, im Tanz, vorher bin ich noch geschwommen. Und ich habe immer jeden Tag Sport gemacht und irgendwann ist das so drin, so wie Zähneputzen. Es würde ja keiner sagen, oh, Zähneputzen, da muss ich mich krass zu überwinden. Okay, es ist ein bisschen kürzer, aber du weißt, wie ich meine. Und irgendwann gehört das einfach so dazu, das ist ja das Ziel, wenn man eine Routine etabliert, dass man nicht mehr drüber nachdenkt. Dass es einfach dazugehört. Das gehört für mich einfach dazu. Wenn ich Fernsehen gucke, dehne ich mich dabei. Immer. Jeden Tag. Es ist einfach, weil ich das schon mein ganzes Leben so mache. Wenn ich schon irgendwie, oder ich gehe auf einen Trainer oder so, aber wenn ich irgendwie eine halbe Stunde oder sowas irgendwas im Fernsehen gucke, oder ich mache das immer automatisch, weil das einfach, mein Körper fängt schon von alleine an, das zu machen, weil das sich einfach so über Jahrzehnte etabliert hat. Und ich glaube halt, wenn man das in der Kindheit gelernt hat, ist das auch voll einfach. Das ist genauso, wie wenn du in der Kindheit gelernt hast, wahrscheinlich so ein bisschen dich gesünder zu ernähren oder nicht so viel Süßigkeiten zu fressen, dann hast du später das Problem auch nicht.
Wobei ich viele kenne, die sagen, ja, das war so ein Tabuthema, Süßigkeiten, sie durften nie Süßigkeiten.
Okay,
und
das
wenn
ist
dann,
noch was anderes, ja.
Und dann
aber
werden
wenn
die erwachsen.
Wenn du gesunden Umgang lernst, mit gesunden Essen, so.
Es geht ja immer um die goldene Mitte, nicht wahr, meine Freunde?
Richtig, aber hier, ne, nochmal zum Thema nur Scheiße fressen. Ich war ja in London wieder und habe gearbeitet. Gute Nachrichten, mein Schuh ist wieder da. Wer die Story gehört hat, meine Kumpels waren bei mir beim Saufen und am nächsten Tag hatte ich nur noch einen Schuh und musste ohne Schuhe zum Flughafen in Puschen, die ich mir im Drugstore gekauft habe, und ich sah aus wie eine Heckenpennerin. Es war unfassbar unangenehm alles. Der Schuh ist wieder da, den hat man mir dieses Mal in einem Geschenkkarton zurückgegeben. Und das ist kein Scherz, diesmal haben sie dann einfach, weil das war so witzig, glaube ich, und man war auch wieder betrunken. Es ist einfach eine Hose von mir weg gewesen, es ist kein Witz, es fehlt einfach eine Hose. Irgendwer hat jetzt eine Hose mitgenommen. Das ist so, aber darum ging es nicht. Ich war in Frozen, also in Die Eiskönigin, dem Kindermusical, weil ich habe das noch nicht gesehen gehabt. Und neben mir war ein Kind, Luisa, ich habe es ja schon geschrieben, ne? Wir haben ja, waren ja die ganze Zeit in Kontakt. Da war ein Kind, das war so unfassbar übergewichtig. Das ist jetzt die politisch korrekte Formulierung. Und die Mutter war auch so, also wir reden jetzt hier nicht von ein bisschen, ne? Die hat nicht in den Sitz gepasst, in den Theatersitz. Und das Kind war, ich kann es ganz schwer schätzen, 7 oder 8 maximal. Und das Kind war so dick. Ich habe es noch nie gesehen. Und das hat, und jetzt kommt das Problem, die ganze Vorstellung gegessen. Die Mutter hat das Kind, die ganze Vorstellung, wahrscheinlich damit sie Fresse hält, mit Essen vollgestopft. Das Kind hat gegessen, ist kein Witz, eine ganze Tüte Haribo. Es hat M&Ms gekriegt aus einer Tupperdose, die auch extrem groß war. Es hat eine Chipstüte bekommen. Es hat Popcorn eingeschweißt bekommen. Es hatte dann noch, Äpfelstücke in der Dose. Das hat durchgängig, 2 Stunden hat das Kind durchgegessen. Und sobald das aufgegessen hat, hat die Mutter dem das nächste hingelegt. Das Kind wird nie mehr klarkommen in seinem ganzen Leben. Ich war so wütend. Ich wollte am liebsten die Mutter schlagen.
Ja, das ist das, ne? Also eigentlich ist das ja wirklich, also für meine Begriffe muss ich ganz ehrlich sagen, geht das fast an Kindeswohlgefährdung, wenn man mal ganz ehrlich ist, muss man ganz klar so sagen, weil das ist einfach hochgradig ungesund. Fertig. Also, und wenn du schon in so jungen Jahren einfach deinen Körper so ungesund, wie willst du das irgendwie wieder ausgleichen irgendwann, ne? Gerade wenn du im Wachstum bist und dein Körper gar nicht das bekommt, was er braucht, um gesund zu wachsen. Das ist ja echt auch leider so, also grundsätzlich, ne, wir haben ja auch schon mal die Wochenaufgabe gemacht, ernähr dich zuckerfrei, versuche eine Woche auf Zucker zu verzichten, und da waren wir ja beide auch extrem. Ich meine, klar, wir alle wissen, dass in Popcorn und Haribo natürlich wahnsinnig viel Zucker ist, ne? Aber es ist ja trotzdem auch krass, wenn man sich mal genau damit beschäftigt, in wie viel Lebensmittel versteckt auch Zucker ist. Und auch in Sachen, wo man vielleicht denkt, das ist gesund.
Ja. Yeah.
Ne, alleine was in so einem, wenn du jetzt beim Bäcker, bei so einem, ich sag mal, bei so einer Bäckereikette ein Brot kaufst und das mit Salami vollpackst, die irgendwie jetzt vielleicht nicht aus dem Bioladen ist, dann ist schon in dem Brot und der Salami auch schon wieder wahnsinnig viel Zucker. Und man denkt, ich habe meinem Kind einfach nur ein Pausenbrot geschmiert. Das ist halt wirklich auch krass, ne? Vor allem, ich weiß nicht, ich krieg im Moment bei TikTok super oft so alte Werbungen angezeigt. So Werbungen so von Anfang der 90er. Und das ist auch nochmal so heftig zu sehen.
Ich auch, lustig.
Wie mega verantwortungslos so wirklich absolute Zuckerscheiße beworben wurde.
Ja.
Ne, mit so Kinder-Country, wo dann... Also,
ey, die Milchschnitte mit der Extra-Portion Milch, Arschlecken. Ja, apropos, wo ist die Soße Hollandaise-Schnitte, wenn man sie braucht?
Wo ist die Soße Hollandaise-Schnitte? Genau. Sandra und ich haben früher im Pausenbrot, wir haben einfach so eine ganze Packung voller Soße Hollandaise gehabt. Das war unser Pausenbrot. Einfach episch.
Nee, aber ja, das war das super, alles super ungesund, ja. Aber für das fand ich krass. Also diese Mutter, die, wo ich mir auch denke, du bist jetzt mit deinem Kind hier im Theater, ne? Guck dich mal um. Die anderen Kinder sind alle, die sehen alle aus wie Elsa oder Anna, die Hauptcharakter von Frozen. Dein Kind sieht aus wie Pumba. Da musst du dir doch auffallen, da was nicht stimmt. Du bist im falschen Disney-Musical, nein, Spaß. Aber also es ist so tragisch gewesen einfach, ne? Aber ich bin da auch beim Essen, wie gesagt, ich würde auch mich selber gern gesünder ernähren, so, aber mittlerweile ist wenigstens meine eigene Entscheidung. Ich bin jetzt erwachsen.
So.
Und wir machen den Soße Hollandaise-Brunnen. Da schließt sich der Kreis. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, Soße Hollandaise ist das Beste, was es auf der Welt gibt. Und am Ende sind wir bei ungesunder Ernährung. Das ist, nennt man Doppelmoral. Das könnt ihr hier gut lernen in der 1AB-Ware.
Wunderschön. Einfach wieder Wunderschön. Ich freue mich auf den Soße Hollandaise-Brunnen mit dir, Sandra. Oh, wir haben jetzt diese Woche gar nicht mehr so viel über Lach-Yoga geredet, aber ganz ehrlich, in der letzten Folge haben wir das sehr ausgiebig besprochen. Und mein Fazit kann ich nur nochmal sagen, also auch einfach, ich würde mal behaupten, ein leichtes Lächeln als Skill für einen Tag hilft tatsächlich auch.
Das also mein Fazit zu Lach-Yoga kann ich auch noch sagen.
Das ist Abfall.
Es ist sogar noch kürzer und präziser. Nein, danke.
Nein, danke. Dann bin ich gespannt. Ich bekomme eine Wochenaufgabe von dir, Sandra.
Genau. Und zwar geht es da um ein Faszinosum und ein, wie soll ich sagen, ein, wie ich es wahrnehme, absoluten Trend, der aber auch jetzt schon seit 5 Jahren gefühlt anhält. Es geht um Escape Rooms.
Oh.
Es gibt, mittlerweile ist ehrlich gesagt in jeder Wohnung, wo du nicht sofort einen Mieter findest oder so, ist mittlerweile ein Escape Room hier in Köln. Also, das ist hier alles Escape Room. Und ich denke mir so, wir beide, Luisa und ich, wir sind ja nur wirklich Profis. Ich meine, wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist ein einziger Escape Room.
Das stimmt.
Also das ganze Ballungsgebiet Rhein-Ruhr ist ein eigentlich explizit konzipierter Escape Room und wir haben es rausgeschafft. Also wenn einer die Fähigkeiten hat, dann wir. Und du hast mir erzählt, dass du einen Gutschein geschenkt bekommen hast für Escape Room. Deswegen würde ich gerne, dass du dich mal diesem Faszinosum, nenne ich es jetzt mal, Escape Room mal näherst und da mal reingehst. Bitte.
Oh mein Gott, okay. Ja, ich habe ein bisschen Respekt, muss ich sagen, weil wie ihr mich, wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, ich bin wirklich immer dieser peinliche Mensch auf der Kirmes. Ich gehe nie auf krasse Karusselle, ich gehe nie in die Geisterbahn. Ich bin immer der Trottel, der die Rucksäcke festhält und wartet, bis alle von irgendwelchen Geschäftsdingern zurückkommen. Und bei Escape Room, in meiner Vorstellung ist es ein bisschen gruselig, aber ich lasse mich mal überraschen.
Nein. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene. Ne? Schreibt uns da auch gerne mal, in was für Escape Rooms ihr schon wart und so. Ich weiß, es gibt so Themen-Escape Rooms. Es gibt zum Beispiel einen Harry Potter Escape Room. Voll cool.
Da möchte ich mal rein. Wo
und
ist
solche
der?
Solche Sachen. Ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, dass das gibt. Und dann gibt es natürlich, bestimmt gibt es auch welche, die eher so in Richtung Horror gehen. Ne? So Horror-Escape Room und sowas. Da gibt es bestimmt ganz viele. Aber oft muss man da ja einfach nur so Riddles, so Rätsel lösen und so Zahlencodes knacken, die man dann in ein Schloss machen muss und so. Du musst da jetzt keine Leichen sezieren oder so. Das ist jetzt nicht
das
wie bei Saw.
Auch
der Schlüssel ist bei einem von euch hinterm Auge versteckt.
Das ich wollte gerade sagen, eigentlich ist Saw ist doch auch ein Escape Room.
Die Mutter aller Escape Rooms, ja. Richtig gute auch. Richtig spannend.
Ja, muss man mal sagen. Okay,
mit der Bärenfalle auf dem Kopf und der Schlüssel ist in deinem Magen. Oh Gott, war das früher alles schlimm, ey. Oh Gott.
Boah.
Ja, also, ne, es gibt verschiedene Arten von Escape Rooms und ich glaube, es gibt da alles. Aber ich frage mich wirklich, warum ist da immer noch so viel? Also, das werden gefühlt immer nur noch mehr.
Also ich bin auch überrascht. Ich habe das Gefühl, es gibt überall diese Escape Rooms. Ich kriege das auch von den Kids so in meiner Umgebung mit, dass so Geburtstage auch immer mehr so im Escape Room stattfinden.
Das ist aber, weil die Leute keinen Bock mehr auf ihre Kinder haben und hoffen, dass sie es einfach nicht schaffen.
Das ein bisschen ist es ja auch wie eine Indoor-Schnitzeljagd, ne?
Und gut, die Kinder sind 2 Stunden alleine in einem Raum eingesperrt. Das ist eigentlich der Traum für alle Eltern, aber das für Erwachsene ist das ja auch so ein Ding. Ganz viel Teambuilding-Events, ganz viele Firmen machen da so ihre Ausflüge und.
Crazy. Also ich bin super gespannt. Nächste Woche berichte ich euch. Und dann geht's ab, ey.
Super, super.
Super, da sehen wir uns und hören wir uns.
Ich stelle mir jetzt mal eine Hollandaise in eine Mikrowelle, damit die ein bisschen warm ist, wenn ich die trinke.
Schön. Ich mache mir auch noch einen Schuss Hollandaise in meinen Kaffee und dann geht's hier ab. Leute.
Einfach ein Espresso Sauce Hollandaise Macchiato mache ich mir jetzt. Das gibt's auch bald bei Starbucks. Weißt du, Starbucks hat doch auch immer im Herbst immer die Pumpkin und die ganzen Kürbis-Specials. Und wenn Starbucks sagen würde, wir gehen jetzt im Frühjahr, the German season, gehen wir auf Spargel, da gehen wir auf Sauce Hollandaise. Da wäre ich sofort dabei. Ich würde alles
auf
kaufen.
Jeden. Leute. Wir sehen
der
uns bei Starbucks.
Der Hollandaise Frappuccino, ey, bester.
Auf jeden Fall. Leute, der heilige Hollandesius hat gesprochen. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Amen. 1a.